Mich würde interessieren, es gibt diese Initiative. Wieso gerade jetzt, wieso zu diesem Zeitpunkt, wie sind Sie darauf gekommen?
Es reicht. Wir haben, glaube ich, lange genug darüber diskutiert. Frauen haben lange genug darauf hingewiesen, Frauen wie Männer ja übrigens auch, dass der Zustand in den deutschen Medienhäusern, was den Anteil an Frauen in Führungspositionen anbelangt, einfach nicht mehr tragbar ist. Und unser Eindruck war, der Worte sind genug gewechselt, wir müssen jetzt einfach mal eine Aktion machen. Und das war der Hintergrund dafür.
Also es gab keinen konkreten Zeitpunkt, sondern es war jetzt die Zeit reif und darum hat man sich dazu entschlossen.
Ein Anstoß war in der Tat durchaus die Äußerung von Gabor Steingart, die er letztes Jahr gemacht hat. Als ein prominenter Mann, der jetzt nicht unbedingt als großer Feminist verschrien ist, der aus seiner Perspektive als Chefredakteur eben auf dieses Phänomen hingewiesen hat. Und dann gab es bei verschiedenen Kongressen immer wieder mehr oder weniger zufällige Zusammenkünfte von verschiedenen Frauen und so ist dann die Idee entstanden.
Wie haben Sie das organisiert?
Das war tatsächlich das klassische Schneeballprinzip. Also es gab ein paar Frauen, die das angestoßen haben und die haben sich dann wieder Frauen gesucht, die wieder Frauen gesucht haben. Wichtig war natürlich bei der ganzen Aktion, dass es geheim blieb. An der einen oder anderen Stelle sind doch ein bisschen frühzeitig Dinge von den einzelnen Mitstreiterinnen dann schon in den verschiedenen Organen publiziert worden. Das lässt sich dann nicht vermeiden, war aber auch nicht schlimm. Ich glaube, der Aufschlag als solcher war schon geglückt, auch mit dieser Vehemenz. Es sind ja viele prominente Vertreterinnen dabei, die diese Initiative unterstützen.
Was fordern Sie jetzt genau? Eine Quote, 30% Frauen in den Führungsetagen? Oder wie lauten die Forderungen genau?
Die Forderung ist, dass Chefredakteure und die wenigen Chefredakteurinnen sich darauf freiwillig verpflichten, wenn man sowas sagen kann, in den kommenden 5 Jahren dafür zu sorgen, dass die Führungspositionen mit 30%igem Frauenanteil besetzt werden. Also innerhalb von 5 Jahren 30% Frauen in Führungspositionen in deutschen Medienorganisationen.
Was versprechen Sie sich davon? Geht es erstmal nur um Geschlechtergerechtigkeit oder geht es auch um bessere Medien vielleicht?
In der Tat, es ist ja kein Selbstzweck, dass wir sagen, da müssen jetzt Frauen hin, damit dann da Frauen sind. Es gibt zahlreiche Studien in Deutschland natürlich, aber auch international, die belegen, dass geschlechtsmäßig durchmischte Organisationen, Führungsorganisationen einfach besser arbeiten. Da setzt sich ein anderer Teamgeist durch im Regelfall und da kommen natürlich auch andere Themen zur Sprache, werden andere Fragestellungen formuliert, die einfach mit der Wirklichkeit, die ja in Medien behandelt werden soll, viel mehr entspricht, als wenn es reine Jungsclubs sind. Wobei mir an dieser Stelle es immer ganz angelegentlich ist zu sagen, es geht letztlich ja nicht nur um eine Frauenquote letztlich, wenn wir sagen, wir wollen die Realität abbilden, muss es auch darum gehen, den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund zu erhöhen, weil auch da ist es in deutschen Medienhäusern wirklich beschämt, wie männlich, klar, die Führungsetagen besetzt sind, aber auch wie weiß, wie wenig Menschen mit Migrationshintergrund da in verantwortungsvollen Positionen tatsächlich agieren können.
Kann man das spezifizieren, weil Sie sagen, bestimmte Themen werden weniger angeschnitten, bestimmte Themen mehr? Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?
Ein Beispiel, an dem man das, glaube ich, ganz gut durchdeklinieren kann, ist das große Themenfeld Altersarmut. Wir wissen, dass Frauen davon ganz anders betroffen sind. Entsprechend ist es, glaube ich, eben aus einer persönlichen Erfahrung raus für viele Frauen viel größeres Anliegen, sich mit dem Themenfeld auch zu beschäftigen. Anderes Thema ist natürlich ganz klassisch alle Fragen, die sich rund um die Doppelbelastung von Familie und Beruf drehen. Aber ich glaube, es sind auch nicht nur diese klassischen Frauenthemen an sich. Ich glaube, dass eine Frau auch einen anderen Blick hat in Feldern, ob das jetzt das Finanzwesen ist, ob das Produktionsabläufe sind, ob das soziale Gerechtigkeit ist, ob das die Frage nach Europa ist. Ich glaube schon, dass es da auch einen geschlechtsspezifischen, grundsätzlichen, anderen Zugang gibt, der dann eben erst zum Tragen kommt, wenn auch Frauen in den entsprechenden Entscheiderpositionen auch mitspielen dürfen.
Haben Sie denn auch tatsächlich Indizien dafür, dass sich das auch inhaltlich ändern würde? Oder ist es erstmal nur eine Annahme zu sagen, okay, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sind, dann ändern sich auch die Themen oder die Herangehensweisen?
Ich habe das in meinem eigenen beruflichen Leben sozusagen schon nachvollziehen können. Ich habe in Verlagshäusern gearbeitet, in denen die Entscheiderpositionen sehr stark männlich geprägt sind. Auch wir hier in der TAZ hatten Phasen, wo es relativ wenig Frauen gab in Entscheiderpositionen und es haben wir in den letzten 3 Jahren verändert. Also wir haben einige Positionen, wichtige Positionen, Positionen, in denen auch der Diskurs innerhalb der TAZ gestaltet wird, mit Frauen, mit starken Frauen besetzt. Und das merkt man dann schon, dass zum einen anders diskutiert wird, aber dass auch andere Themenfelder gepusht werden und diskutiert werden. Also insofern ist es tatsächlich auch mein eigenes Erleben, was das bestätigt.
Haben Sie hier die Quote eigentlich bei der TAZ?
Bei der TAZ gibt es seit Mitte der 80er Jahren die Quote und die ist bei 50%. Die ist hervorgegangen von dem Frauenstreik, lustigerweise. Das war damals eine Aktion von Frauen, die sich gegen den amtierenden Chefredakteur Michael Sontheimer gewendet hat, der in seinen Kolumnen vermeintlich sexistisch geschrieben hat. Da wurde sein Büro verwüstet, die Frauen haben gestreikt und im Ergebnis war dann eben sozusagen die Frauenquote festgeschrieben.
Nun gibt es ja eine analoge oder eine vergleichbare Diskussion in der Wirtschaft schon seit einiger Zeit, dass man um Frauenquoten in Vorständen beispielsweise ringt. Da hat man ja die Politik zur Hilfe gerufen, die ja da sich auch widersprüchlich positioniert dazu. Kam das Ihnen auch mal in den Sinn, sozusagen sich über das Gesetz oder mit Hilfe der Politik da Unterstützung zu holen?
Naja, es ist natürlich, sehen wir ja, wie diese Flexi-Quote dann, diese ganze Idee von Quote letztendlich verballhornt. Entweder nimmt man es ernst und macht es, und es müssen natürlich die Verantwortlichen in den Medienhäusern selbst entscheiden. Es wäre ja irgendwie ein bisschen komisch, wenn jetzt die Politik sozusagen den Chefredakteuren vorschreiben würde, nach welchen Kriterien sie ihre Belegschaft auszuwählen haben. Das geht nicht. Ich finde, das muss auch nicht sein. Ich würde da wirklich an den Sachverstand der Verantwortungsträger appellieren wollen, dass sie sich da einfach mal jetzt nicht sofort provoziert fühlen müssen von dieser Aktion, die, finde ich, auch im Ton doch schon sehr offen formuliert ist und nicht biestig ist, einfach mal drüber nachzudenken, was es bedeutet, was sich die Verantwortlichen letztendlich auch an Möglichkeiten nehmen, wenn sie ihre Politik der Stellenbesetzung nicht nachhaltig verändern.
Aber Sie setzen eher auf Selbstverpflichtung als auf Gesetze zum Beispiel?
In dem Bereich auf jeden Fall.
Nun haben Sie ja alle Chefredakteure von Vollredaktionen in Deutschland angeschrieben. Wie ist denn der Rücklauf?
Wir haben eine gute Kunde zu vermelden, dass Giovanni Di Lorenzo für die Zeit ja in seinem Editorial, was in der Donnerstagausgabe auf der Seite 1 erschienen ist, sich da sozusagen zu bekannt hat als einer, der ursprünglich von der Quote nicht zielt, der aber jetzt von den Argumenten, die wir vorbringen, überzeugt ist und die Quote durchsetzen will. Das ist toll, das ist die gute Nachricht aus Hamburg. Die, finde ich, sehr traurige Nachricht aus Hamburg war Anfang der Woche, beziehungsweise am Sonntag, als Herr Maskolo vom Spiegel sofort mit der Aktion konfrontiert, sofort im Beisein der Arbeitsministerin von der Leyen gesagt hat, nein, er ist gegen die Quote, braucht er nicht, will er nicht. Schade, aber es tut sich was. Ich glaube, dass die Zeit dann mit gutem Beispiel auch vorangehen kann von jemandem, der eben auch sagt, ich bin in den Prozess der Auseinandersetzung reingegangen, habe mich überzeugen lassen. Ich hoffe schon, dass sich daraufhin was tut, dass es ein Hallo-Wachruf ist und dass wir in den nächsten 2-3 Wochen noch mehr Verantwortliche hören, die sagen, jo, wir probieren's.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wir setzen auf Qualität und nicht auf Quote, oder unsere Frauen würden sich diskriminiert fühlen, wenn sie per Quote in ein Amt gehoben werden würden. Können Sie das verstehen? Können Sie das nachvollziehen, diese Argumentation?
Nee, natürlich gab es die Bedenken gegenüber der Quote, dass man sagt, Mensch, ich will ja nicht als Quotenfrau reinkommen, das haftet an mir wie ein Makel. Ich selber bin absolut eine Quotenfrau, es ist ganz klar, die Taz hat eine Chefredakteurin, also eine weibliche Chefredakteurin gesucht. Ich hätte sehr wahrscheinlich nicht die Chance gekriegt, zu zeigen, was ich kann, wenn die Taz diese Quote nicht hätte. Aber es ist genauso klar, dass wenn ich die Kompetenz und Qualifikation nicht mitbringen würde oder mitgebracht hätte, dass ich vielleicht qua Quote die Tür geöffnet hätte, aber dass ich auch ganz schnell wieder von meinem Chef in den Sessel runterkatapultiert geworden wäre, wenn ich die Anforderungen nicht erfüllt hätte. Also keine Angst davor, Quotenfrau zu sein. Es gibt viele Frauen, die dann ganz bestimmt beweisen können, dass sie den Aufgaben gewachsen sind. Insofern teile ich diese Sorge überhaupt nicht mehr. Und wir sehen ja, ohne Quote geht's ja nicht in unserem Bereich.
Nun lautet ja in dieser ganzen Quotendiskussion auch immer ein Argument, es ist ja gar nicht so einfach, eine Frau zu finden, die bereit ist, sich diesen Belastungen auszusetzen, die bereit ist, Führung zu übernehmen und die sich auch traut. Wie geht man denn damit um?
Ich glaube, dass, wenn die Quote eingeführt ist, sich die Quote selbst erübrigt. Weil ich glaube, dass es attraktiver wird, Führungsverantwortung zu übernehmen, wenn die Führungskultur sich verändert. Und die Führungskultur wird sich verändern, wenn mehr Frauen in Verantwortungspositionen sind. Es ist aber in der Tat so, das ist auch meine eigene Erfahrung, dass die Quote auch für Leute wie mich oder für Frauen wie mich eine Unterstützung sein können, dahingehend, dass sie uns auch zwingt, die zögernde Frau, die unsichere Frau doch länger zu bearbeiten oder versuchen zu überzeugen, vielleicht auch nach anderen Modellen zu suchen, zum Beispiel in Doppelspitzen zu arbeiten, wo es dann auch möglich ist, mit Teilzeit Führungsaufgaben zu übernehmen, zu fragen, hier, was brauchst du, damit du dir das zutraust? Brauchst du vielleicht ein Coaching? Brauchst du nochmal eine Fortbildung? Also insofern ist die Quote ein gutes Muss auch für so Frauen wie mich, die ja, ich würde mich schon auf jeden Fall auch als Feministin bezeichnen wollen. Grundsätzlich tun sich Frauen schwerer als Männer Führungsverantwortung zu übernehmen, Fragezeichen. Ich glaube schon, dass Männer schneller bereit sind, für einen Orden auf der Schulter mehr zu arbeiten, länger zu arbeiten, vielleicht auch einfach mehr Stress auszuhalten, weil ihnen dieser Status mehr bedeutet als den Frauen verallgemeinernd gesprochen. Und Frauen vielleicht denken, mir geht's ja vielmehr darum, an meinen Inhalten zu arbeiten, einen guten Beitrag zu machen. Und mir ist es nicht so wichtig, mich in irgendwelchen Gremiensitzungen durchzusetzen und mich da jeden Tag in den Kampf zu begeben.
Und Sie fühlen vielleicht mehrheitlich auch noch eine andere familiäre Verpflichtung. Also das wird ja auch mehr und mehr aufgeteilt. Aber ich denke, es liegt dennoch immer noch mehr bei den Frauen, auch diese ganzen Familienverpflichtungen zu handeln.
Da ist sicher was dran, dass viele Frauen, so wie das in Deutschland organisiert ist, eben doch in weiten Teilen die Familienarbeit zu leisten haben. Aber da ist ja auch zu sehen, dass auch Männer darüber nachdenken sollten, was sie von der Quote haben könnten. Nämlich, wenn sich sozusagen auch da die Führungskultur verändert und auch die Ansprüche an Führungskräfte, was Teilzeit anbelangt, was feste Arbeitsschlusszeiten anbelangt, dass man sein Kind von der Kita abholen kann. Da können ja auch sehr wohl jene Männer was davon haben, die eben auch ihr Leben anders gestalten wollen, als es bisher Männer in Führungsverantwortung tun können.
Wie geht's jetzt weiter? Sie warten auf den Rücklauf aus den Redaktionen, wenn alle sich zurückgemeldet haben. Was passiert dann?
Wir werden sehen, wir werden das dann auswerten. Wir hoffen natürlich drauf, dass möglichst viele mitmachen oder das auf jeden Fall ernsthaft in Erwägung ziehen. Ich weiß auch, dass in vielen Verlagshäusern darüber diskutiert wird. Ich hoffe sehr auf einen offenen Diskurs in den Häusern, also wie gesagt, raus aus den Zuschreibungen, raus aus den verbitterten Ecken, sondern mal offen drüber nachzudenken, was für Möglichkeiten da auch drinstecken in so einer Quotierung.
Alles klar, vielen Dank.